Special-Serie zum Römerbrief, dass wir da dran weiterarbeiten können. Und zum Themenabend 4, jetzt ist noch ein, also heute noch einer und dann nächste Woche nochmal ein Themenabend. Und dann haben wir tatsächlich Römer 1 bis 11 durch. Und dann sind dann noch die Sonntagspredigten und es dauert nicht mehr so arg lange. Dann werden wir den kompletten Römerbrief durchgeackert haben. Und das finde ich wirklich großartig, dass wir das hier so durchführen können und auch da uns durchackern können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich heute wirklich auch durchgeackert. Und ich hoffe, dass ich noch frisch genug bin jetzt im Kopf, dass all das, was jetzt sozusagen heute an alle möglichen mit dem Römerbrief mich beschäftigt hat, dass das auch irgendwie bei euch ankommt. Aber da ist ja auch noch der Geist Gottes, um den geht es ja heute auch. Und der kann ja mehr tun, als ich sagen kann. Insofern glaube ich, dass auch heute hoffentlich für jeden etwas dabei ist und ein Gewinn für jeden von euch dieser Abend auch sein kann. Es wurde schon gesungen, es wurde schon gebetet, aber ich möchte gern auch noch mit uns beten und im Gebet sprechen. Lieber Herr Jesus, ich habe großen Respekt vor deinem Wort und ich danke dir für dein Wort, Herr. Und wenn wir jetzt auch uns heute über zwei Kapitel aus dem Römerbrief unterhalten und uns darüber Gedanken machen, dann sind es nicht irgendwelche Kapitel, sondern ist vielleicht auch das Herzstück unseres eigenen Glaubens. Und ich bitte dich, dass etwas in unser Herz davon eindringt, nicht nur in unsere Gedanken, sondern auch in unser Herz hinein, in unser ganzes Leben. Und darum bitte ich dich durch deinen Heiligen Geist, dass du zu uns redest und dass du uns das aufschließt, Herr. Und du kannst uns mehr aufschließen als das, was ich vorbereitet habe oder zu sagen habe. Du hast viel, viel mehr, Herr, und darum bitte ich dich, dass du das tust. Herr, öffne uns dein Wort und öffne unsere Gedanken, öffne uns das Herz. Amen. Heute werden wir uns zwei Kapiteln widmen, die auf der einen Seite vielleicht unterschiedlicher nicht sein könnten, aber von denen ich glaube, schon mit großer Sicherheit sagen kann, dass es sehr wichtige Kapitel sind. Und ich will jetzt nicht sagen, es sind vielleicht die wichtigsten Kapitel im Römerbrief, aber da hat man ja unterschiedliche Ansichten. Aber sie sind auf jeden Fall, oder es wird heute auf einen weiteren Höhepunkt sozusagen in dieser Reihe, werden wir darauf zusteuern. Römer 7 und 8, Freiheit und Leben im Geist, ich bin gewiss. Und wenn diese Stichworte hier schon vorne stehen, dann fallen mit Sicherheit dem einen oder anderen von euch der einen oder anderen Bibelvers ein, wo ihr sagt, Mensch, davon zehre ich. Und wenn ich mein eigenes Leben anschaue, dann ist einer der wichtigsten Bibelverse, die Bedeutung, die große Bedeutung für mein eigenes Leben haben, aus Römer 8. Und ich wünsche mir einfach, dass wir heute nicht nur an ein Thema rangehen oder auch nur oder uns an den Text rantrauen oder an die Bibel oder das irgendwie aufdröseln, sondern dass es wirklich auch irgendwo in eine Ebene unseres menschlichen Seins hineinrutscht, die über den Kopf hinausgeht. Ich sage euch, was uns heute Abend erwartet. Zunächst werde ich mal einen Überblick geben über diese beiden Kapitel, dass wir mal die Grobstruktur und die Hauptaussagen mal kompakt haben. Da werden wir auch das Video angucken, das ihr ja schon kennt zum Teil oder zumindest manche schon gesehen haben, was wir immer wieder hier einfließen lassen. Da werden wir jetzt diese zwei Kapitel dann explizit angucken. Und ich sage jetzt mal, wenn da schon mal eine Spur gelegt ist, dann habt ihr schon mal wenigstens das Konzentrat des heutigen Abends gehört. Dann gucken wir uns die einzelnen Kapitel 7 und Kapitel 8 an. Und zwar unter der Überschrift der Vergangenheit, mein altes Leben unter der Sünde, Römer 7, und aus der Perspektive der jetzigen Situation, der Gegenwart, mein neues Leben im Geist. Und wenn ich das jetzt so sage, meins, dann meine ich nicht mich persönlich als Thomas Ritter, sondern dann meine ich dieser Herrschaftswechsel, den werden wir nachher auch nochmal, von dem werden wir nochmal hören, wo wir in Römer 6 bereits gehört haben. Und da sind noch drei Stichworte wichtig im Zusammenhang mit Römer 8: Kind Gottes, Hoffnung und Heilsgewissheit. Dann werden wir zum Schluss, also diese Punkt 2 und 3 sind tatsächlich heute Hauptteil, und dann am Schluss werde ich nochmal den Finger auf einen Aspekt legen, den wir eben auch in diesen Kapiteln finden und den ich persönlich auch für meinen eigenen Glauben sehr wichtig und wertvoll finde. Und unter, ich sage es jetzt mal, seelsorgerlichen Gesichtspunkten nochmal ein anderes Licht auf diese zwei Kapitel werfen. Am Schluss dann von meiner Seite, kennt ihr das schon aus dem ersten Abend, die eiserne Ration. Wer es noch nicht weiß, der soll sich hier mal überraschen lassen. Aber gucken wir zuerst mal auf das Kurzvideo als Einstieg für die Kapitel 7 und 8.
Der Brief von Paulus an die Römer. Schau dir das erste Video an, um zu sehen, wer Paulus ist und warum er den Brief schrieb. Im ersten Video haben wir uns auch die Kerngedanken von Kapitel 1 bis 4 näher angeschaut. Alle Menschen sind in Sünde gefangen und müssen gerettet werden. Diese Rettung geschieht allerdings nicht dadurch, dass Menschen versuchen, die Gesetze der Tora zu befolgen. Vielmehr hat Gottes gerechter Charakter ihn bewegt, die Welt durch den Tod und die Auferstehung von Jesus zu retten, um dann aus allen Nationen eine Familie zu gründen, die durch den Glauben zu seinem Volk werden. In den weiteren drei Teilen des Römerbriefes entwickelt Paulus nun diese Kerngedanken weiter. Erinnern wir uns, was Paulus über die Rechtfertigung durch Glauben sagt. Wenn Menschen auf den Tod und die Auferstehung von Jesus vertrauen, erhalten sie einen neuen Status. Ihre Beziehung zu Gott wird wiederhergestellt. Sie gehören nun zu Gottes Familie, dem Bundesvolk von Abraham. Und sie bekommen eine neue Zukunft, die Hoffnung auf ein verändertes Leben. Paulus will jetzt zeigen, wie diese Realität jeden Bereich des Lebens umgestalten soll. Denn zu dieser Familie zu gehören, bedeutet Teil einer neuen Menschheit zu sein, die Gott durch Jesus und seinen Geist erschafft. Paulus stellt nun in Kapitel 7 eine Frage. Wenn diese neue Menschheit schon immer Gottes Plan war, wieso hat Gott dann Israel überhaupt das Gesetz, oder auf Hebräisch die Tora, gegeben? Eine kurze Nebenbemerkung. Wenn Paulus das Wort Gesetz gebraucht, meint er manchmal die gesamte Erzählung der ersten fünf Bücher der Bibel, der Tora. An anderen Stellen bezieht er sich aber spezieller auf die konkreten Gebote, die Israel durch Mose am Berg Sinai gegeben wurden. Hier hat Paulus die zweite Bedeutung im Blick. Was ist also der Grund für all diese Gebote? Paulus sagt, die Gebote der Tora sind gut. Sie offenbarten Gottes Willen und zeigten, wie Israel leben sollte. Wer die Geschichte liest, merkt aber schnell, dass Israel alle diese Gebote gebrochen hat. Je mehr Gebote sie bekamen, desto mehr haben sie Adams Sünde wiederholt und rebelliert. Die konkreten Anweisungen, die Gott seinem Volk gab, konnten das Problem des sündigen menschlichen Herzens nicht lösen. Paradoxerweise machen uns diese an sich guten Gebote noch schuldiger. Und genau das ist für Paulus der springende Punkt. Gott wollte unmissverständlich zeigen, dass das Böse die menschlichen Herzen gefangen genommen hat. Die Tora ist zwar wirklich gut, aber auch sie kann nichts dagegen tun. In Kapitel 8 sagt Paulus, dass die Lösung durch Jesus und das Wirken seines Geistes gekommen ist. Und zwar so: Die alttestamentlichen Gebote der Tora sind wie eine Art Lupe. Sie decken das Problem der Sünde besonders an einer Stelle auf, beim Volk Israel. Israels Stellvertreter, Jesus, der Messias, hat aber durch sein Sterben und Auferstehen für all diese Sünde bezahlt und sich darum gekümmert. Jetzt hat Jesus seiner neuen Familie seinen Geist gegeben, um ihre Herzen zu verändern. So können sie wirklich dem Ruf der Tora folgen und Gott und ihren Nächsten lieben. Aber Gottes Erneuerung einzelner Menschen ist nur der erste Schritt seiner größeren Mission, nämlich die gesamte Schöpfung zu retten und wiederherzustellen. Und sie zu einem Ort zu machen, in dem seine Liebe das letzte Wort hat. Du kannst jetzt sehen, wie die Kapitel 1 bis 8 einen großen Bogen spannen, aber auch Fragen aufwerfen.
Ja, du kannst jetzt sehen, wie die Kapitel 7 und 8 einen großen Bogen spannen, aber auch Fragen aufwerfen. Und ich glaube tatsächlich, dass diese beiden Kapitel sehr bedeutsam sind und sehr wichtig, aber an der einen oder anderen Stelle auch Erklärungsbedarf haben und ich hoffe, dass wir den heute klären können oder diesen Bedarf decken können. Wir wollen uns jetzt diese zwei Kapitel mal im Überblick angucken, Römer 7 und 8. Und um das tun zu können und verstehen zu können, was Paulus jetzt in diesen zwei Kapiteln entfaltet, müssen wir nochmal zurückgehen, einen Schritt zu Römer 6. Das hat vor zwei Wochen Josia Haupt ausgeführt, Kapitel 5 und 6. Das war die Sache mit der Taufe und das neue Leben in Christus. Und darauf müssen wir jetzt nochmal kurz Bezug nehmen, um zu verstehen, um was es jetzt in 7 und 8 geht. In Römer 6 beschreibt Paulus das neue Leben in Christus. Und zwar sagt er im Kapitel 6, Vers 4, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Also durch das, was Jesus getan hat und in der Verbindung durch den Glauben zu ihm, sind auch wir jetzt ist unser Leben neu geworden und jetzt sollen wir auch in diesem neuen Leben auch leben. Das ist also der Grundgedanke an dieser Stelle. Und Paulus spricht in dem Zusammenhang auch von einem Herrschaftswechsel, dass uns als Menschen bisher die Sünde regiert hat und wir unter der Herrschaft der Sünde standen und durch das Erlösungswerk Christi wir jetzt unter seiner Herrschaft stehen. Da ist ein Herrschaftswechsel passiert von der Sünde hin zu Jesus. Und das wird in Vers 14 deutlich. Da sagt Paulus, dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Da ist etwas passiert. Und zuletzt stellt Paulus das, was da passiert ist, dieser Herrschaftswechsel noch einmal gegenüber, indem er sagt, das eine war früher und das andere gilt jetzt. Das war vorher und jetzt gilt etwas Neues. Das ist das Alte, jetzt ist etwas Neues. Und das wird deutlich mit zwei kleinen Wörtchen, die hier immer wieder auftauchen, mit denn als beziehungsweise nun aber. Und damit wird klar, was Paulus jetzt sagen will, was durch diesen Herrschaftswechsel geschehen ist. Früher war es so, denn als ihr Knechte der Sünde wart, Das war früher. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte seid und so weiter und so fort, So wird also das jetzt bei Paulus gegenübergestellt. Und letztlich sind die Kapitel 7 und 8 nichts anderes als die ausführliche Erklärung dessen, was Paulus hier als Herrschaftswechsel versteht und beschreibt und was er dann als vorher und nachher oder als einst und jetzt oder früher und heute beschreibt. Das werden wir gleich sehen, dass das sogar inhaltlich, sprachlich eben genauso aufgebaut ist. Dieser Herrschaftswechsel von der Herrschaft der Sünde beschreibt Paulus jetzt in Kapitel 7, Vers 1. Genau mit diesem Thema macht er jetzt weiter und dieser erste Vers im Kapitel 7 beschreibt sozusagen jetzt diese Thematik. Wisst ihr nicht, Brüder und Schwestern, dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt? Hier geht es also jetzt im Kapitel 7 um die Herrschaft der Sünde, um das Alte, das führt er jetzt aus. Es wird auch deutlich in der Kombination der Begrifflichkeiten, die hier zusammengehören, Sünde und Fleisch. Fleisch im Sinne von das alte, natürliche, menschliche Wesen. Gleichzeitig haben wir eine Stichwortverbindung hier zu Römer 6,20. Und da sagt jetzt Paulus im Kapitel 7, Vers 5, denn als wir im Fleisch waren, nun aber sind wir vom Geist frei geworden und dem gestorben, was uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Versteht ihr? Hier greift also Paulus diese Gegenüberstellung auf und führt sie in Kapitel 7 ausführlicher aus. Man könnte es letztlich so zusammenfassen: Mein altes Leben, das ist die menschliche Existenz unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und das wird ausführlich ausgebreitet in Vers 7 bis 25. Das ist sozusagen das Alte, das Vergangene, das das war. Römer 8 beschreibt jetzt eben die Ausführung des Neuen. Das Leben im Geist. Und da sagt Paulus, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also am Anfang des Kapitels wieder die Überschrift, wieder die Thematik, die jetzt ausgeführt wird, nämlich das Gesetz im Geist. Also das neue Leben in Christus durch seinen Geist. Und hier sehen wir auch die Stichwortverbindungen wieder, Gnade und Geist, die hier inhaltlich thematisch zusammengehören. Auch diese Gegenüberstellung vom Einst und Jetzt aus Römer 6 wird jetzt in Römer 8 wieder aufgegriffen. Und zwar an der Stelle, Römer 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist jetzt zwar ein bisschen unglücklich dargestellt, weil 1 und 2 sozusagen untereinander stehen, vertauscht, aber nur damit ihr die Stichwortverbindungen mal habt. Und in den weiteren Ausführungen beschreibt dann Paulus das neue Leben in der Existenz Christi, in der Existenz des Geistes. Die menschliche Existenz unter dem Gesetz des Geistes und des Lebens, nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und da beschreibt er eben die Hoffnung im Leiden und auch die Gewissheit des Heils und der Triumph des Glaubens. Das sind so die wesentlichen Kapitel. Man könnte also sagen, diese beiden Kapitel sind die Ausführung, die Weiterführung von Kapitel 6 und gehören zusammen und sind sozusagen durch diese Stichworte Vergangenheit und Gegenwart oder jetzt oder früher und heute gekennzeichnet. Man kann es auch noch etwas plastischer machen. Die Verbindung von beiden geschieht im Kreuzesgeschehen. Der Tod und die Auferstehung Jesu verbindet beide Blöcke, das Vergangene und das Neue. Und der Bruch, der Herrschaftswechsel vollzieht sich auf der menschlichen Seite unter dem, was wir als Bekehrung verstehen. Also durch das Kreuzesgeschehen Jesu, durch den Kreuzestod Jesu, durch Tod und Auferstehung, schafft eben Jesus eine neue Wirklichkeit im Geist, die das Alte hinter sich lässt oder überwindet, indem wir auf der Seite unserer menschlichen Existenz an Jesus Christus glauben und einen Herrschaftswechsel, und es vollzieht sich ein Herrschaftswechsel, eine Bekehrung. Das ist also letztlich der große Überblick über diese beiden Kapitel. Und diese beiden Punkte führen wir jetzt noch oder vertiefen wir jetzt noch etwas. Die Vergangenheit. Was war also, bevor ich Christ wurde? Ich sage es jetzt mal so. Was war, bevor ich Christ wurde? Oder man könnte es auch sagen, was war, bevor Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und auferstanden? Und was kommt danach? Was war dann? Römer 7, 1 bis 6 beschreibt, wie ich vorhin jetzt auch schon gesagt habe, diesen Herrschaftswechsel. Jesus ist mein Herr geworden. Das führt er jetzt an der Stelle, knüpft er jetzt drauf an. Und indem er das sozusagen jetzt anführt, stellt er das Alte und das Neue hier nochmal gegenüber. Und zwar sagt Paulus, früher haben wir gelebt unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, so wie ich es vorhin gesagt habe, und heute jetzt unter dem Leben des Geistes und des Lebens. Und Er beschreibt es in den Versen 7, Kapitel 7, 5 und 7, 6. Denn als unser Leben noch von unserer eigenen Natur bestimmt war, wirkten sich in allem, was wir taten, die sündigen Leidenschaften aus, die vom Gesetz geweckt wurden. Und die einzige Frucht, die das brachte, war der Tod. Nun aber, oder jetzt aber, wo wir dem Gesetz gegenüber gestorben sind, das uns gefangen hielt, unterstehen wir ihm nicht mehr länger. Wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung, einer neuen Gesetzmäßigkeit, nämlich der Gesetzmäßigkeit des Geistes, und unterstehen nicht mehr der alten Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. Wenn ich hier an den Bibelstellen so Abkürzungen dahinter habe, NGÜ oder LÜ, dann zeigt es an, aus welcher Übersetzung das ist. LÜ ist Luther-Übersetzung, in dem Fall, in den meisten Fällen entweder 84 oder 217er Übersetzung, und NGÜ ist die neue Genfer Übersetzung. Ich wechsle ein bisschen in den Übersetzungen hin und her, weil es an der einen oder anderen Stelle mit der oder mit der anderen Übersetzung deutlicher wird. Das ist also dieser Herrschaftswechsel, der hier jetzt nochmal deutlich beschrieben wird. Und den führt er im Vers 4 an, und da schreibt Paulus: Indem Christus für euch starb, wurde an seinem Leib das Urteil vollzogen, das ich aufgrund des Gesetzes gegen euch richtete. Damit aber seid ihr dem Gesetz gegenüber tot, sodass ihr jetzt einem anderen gehören könnt, dem, der von den Toten auferstanden ist. Und das bedeutet, jetzt kann unser Leben für Gott fruchtbar werden. Also am Anfang des Kapitel 7, bevor er dann sozusagen die Vergangenheit, das Alte, nochmal ausführlicher beschreibt, geht er hier nochmal in die Tiefe und beschreibt sozusagen nochmal aus Römer 6 diesen Herrschaftswechsel und stellt dieses Alte und Neue gegenüber. Früher und heute. Es wird aber nicht nur deutlich an diesen Bibelstellen, sondern es wird auch deutlich insgesamt an den Begrifflichkeiten, die Paulus für das eine oder für das andere verwendet. Können wir nochmal durchexerzieren, wenn man so will. Für die Seite der Vergangenheit, für das alte Leben unter dem Gesetz der Sünde, da sind Stichworte wie Fleisch im Sinne der alten Wesensnatur des Menschen, Sünde, Sünden, Leidenschaften, Gesetz, Tod, alte Wirklichkeit, Buchstaben. Das sind alles so Begrifflichkeiten, ein Begriffsfeld, die dieses alte Leben unter dem Gesetz der Sünde beschreiben. Während auf der anderen Seite, nach Vollzug dieses Herrschaftswechsels, jetzt andere Begrifflichkeiten gelten. Nämlich frei zu sein vom Gesetz oder entbunden zu sein vom Gesetz, von diesem alten Gesetz. Da ist von Neuheit oder von neuer Wirklichkeit die Rede. Da ist davon die Rede vom Geist und von Freiheit. Das sind die Stichworte, die sozusagen das neue Leben in Christus unter der Herrschaft des Geistes und des Lebens bestimmen. Wenn wir jetzt weiter gucken, Kapitel 7, 7 bis 25, dann führt also Paulus jetzt dieses Leben unter der Sünde und des Todes ausführlich aus. Er gibt zunächst mal einen Rückblick in die Vergangenheit, eben in die Vergangenheit dieses alten Lebens, wie es, bevor ich Christ wurde, eben war. Und da stellen wir Folgendes fest. Paulus merkt und beschreibt ein Paradox, ein Paradoxon, ein fast etwas Widersprüchliches. Das Widersprüchliche an der Stelle ist nämlich, dass Paulus sagt, die Sünde bewirkt, dass das Gesetz, das eigentlich dazu da ist, mir den Weg zu einem gottgefälligen Leben zu zeigen, also das eigentlich gut ist. Die Sünde bewirkt, dass das Gesetz, das eigentlich gut ist, in mir das Gegenteil bewirkt. Es stürzt mich eigentlich noch viel mehr ins Verderben. Das wird deutlich in Römer 7, Vers 10. Da sagt Paulus, ich musste feststellen, dass das Gesetz, das dazu bestimmt war, mir das Leben zu bringen, mir den Tod brachte. Seine Argumentation ist folgende, dass er sagt, naja, als der Mensch so auf sich, vor sich hingelebt hat sozusagen, da hat er viele Dinge falsch gemacht. Aber bewusst ist es ihm erst geworden durch das Gesetz, durch die Gebote. Wenn ihr euch erinnert, Ähnliches haben wir schon am ersten Themenabend schon mal ein bisschen durchexerziert. Nun aber durch die Gebote, die eigentlich dazu da sind, dass wir eben nicht mehr wild drauf lossündigen oder alles nur falsch machen oder gegen Gottes Willen leben, dazu ist nämlich das Gesetz da, damit wir sozusagen jetzt das tun, was Gott möchte. Aber anstatt es zu tun, wird uns erst viel, viel mehr bewusst, dass wir das Gegenteil davon tun. Die eigentliche Funktion des Gesetzes, uns auf den richtigen Weg zu bringen, ist durch die Sünde ins Gegenteil verkehrt worden. Paulus macht es an einem Beispiel deutlich. Er greift dazu ins Alte Testament, ganz am Anfang in die ersten Kapitel der Bibel, und zwar, vielleicht ahnt es schon jemand, 1. Mose 2, der Baum des Lebens. Mit den Früchten, wie auch immer die aussahen oder was auch immer das war und wie auch immer der Baum aussah, keine Ahnung. Aber Paulus sagt, oder nicht Paulus sagt, aber er greift darauf zurück, wo es heißt, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Paulus macht also, oder hier wird deutlich, dass das Gesetz an sich gut ist. Das Gesetz, die Gebote oder dieses Gebot hier in diesem Fall, soll den Menschen davor bewahren, dass er davon isst und damit stirbt. Der Gedanke im positiven Sinne wird auch in 3. Mose 18 ausgeführt, wenn es heißt, darum sollt ihr meine Satzungen halten und meine Rechte, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Das ist der eigentliche, die Grundintention des Gesetzes, dass wir uns als Menschen daran halten. Und wenn wir uns daran halten, wird es uns Leben verheißen, wird es uns Leben bringen, wird unser Leben gelingen, könnte man auch sagen. Das ist der Grundgedanke, die Grundintention von Gottes Geboten. Und was ist aber jetzt passiert? Das ist passiert. Nicht, weil das Gesetz schlecht wäre oder die Gebote zu streng wären oder was weiß ich was, sondern die Sünde kam in diese Welt. Wie auch immer, das kann man heute Abend nicht hier beantworten. Aber, und das greift jetzt eben Paulus auf in Römer 7, Vers 11, die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich, also verführte mich, könnte man auch sagen, und tötete mich durch das Gebot. Die Sünde hat also quasi das Gebot dazu missbraucht, indem sie den Menschen verführt, und damit richtet sich das Gebot, das eigentlich gut ist für den Menschen und ihn schützen soll, richtet sich gegen ihn. Und die Folge, die unausweichliche Folge, Römer 6, Vers 13 oder 23, der Sünde sollt, oder man könnte auch übersetzen, die Frucht der Sünde, ne, ist der Tod. Und das sagt Paulus, das ist eigentlich das Paradoxe. Dass wir Menschen die guten Gebote Gottes haben, und das Volk Israel vor allem, darum geht es ja hauptsächlich bei den Geboten, dass aber dadurch, dass wir Menschen uns von der Sünde beherrschen lassen und beherrschen ließen, dass sich damit dieses gute Gebot letztlich gegen uns wendet. Und er kommt noch zu einem zweiten Paradox, wenn man so will, in Römer 7, dann ab Vers 14 bis 25. Da führt Paulus aus, das Gesetz zeigt mir, was gut und was richtig ist. Aber obwohl ich das weiß, habe ich nicht die Kraft, das Gute und Richtige zu tun. Wenn ihr euch erinnert an den ersten Abend, dann war genau das das Thema, dass Paulus damit die Unentschuldbarkeit aller Menschen ausgeführt hat, indem er nämlich genau das gesagt hat. Es geht nicht nur darum, das Gesetz zu haben, wie das Volk Israel. Es geht nicht nur darum, das Gesetz und die Gebote zu kennen und zu wissen, was gut und richtig ist, sondern es geht vor allem darum, es zu tun. Und weil es niemand fertig bringt, das zu tun, ob das die Heiden sind oder die Juden, Kapitel 1 bis 3, deswegen ist die Sache unausweichlich, deswegen sind alle Menschen schuldig vor Gott. Obwohl ich das weiß, habe ich nicht die Kraft, das Gute und Richtige zu tun, sondern ich tue das Gegenteil. Und vom Text her deutlich wird das in den Versen 18 und 19, aber in dem ganzen Abschnitt wird es deutlich. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das sind diese zwei Dinge, die Paulus sozusagen als Paradox beschreibt und sozusagen damit auch die Ausweglosigkeit der menschlichen Existenz aufzeigt. Ich will es jetzt mal so vorwegnehmen, an der Stelle habe ich es eigentlich nicht gedacht, aber es passt jetzt an dieser Stelle, wenn ihr mal mit aufschlagt, Römer 7. Dann wird am Ende des Kapitels genau diese innere Zerrissenheit, dieser Widerspruch in der menschlichen Existenz deutlich. In dem Paulus sagt, ich elender Mensch, Vers 24, Römer 7, 24, ich elender Mensch, wie soll ich denn aus dieser Situation herauskommen? Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Und jetzt blicken wir gleich mal noch hinüber in Römer 8, Vers 1, denn eigentlich ist die Antwort auf seine Frage, wer wird mich davon erlösen, in Kapitel 8, Vers 1, der Folgevers. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Versteht ihr? Das Kreuz ist geschehen. Ist die einzige Möglichkeit, aus dieser inneren Sackgasse herauszukommen. Eckhard Schnabel, der Mensch und Theologe, der diesen dicken Wälzer hier geschrieben hat, es ist ein Römerbriefkommentar, Kapitel 6 bis 16, Kapitel 1 bis 5 ist fast genauso dick. Ein wirklich aus meiner Sicht empfehlenswerter Kommentar, das ist natürlich jetzt nicht die leichteste Bettlektüre. Ja. Aber wenn man gut und gründlich arbeiten will an dem und mal richtig tief reingehen und auch mal Dinge lesen will, bei denen man am Ende bekennen muss, ich verstehe es nicht ganz, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man es nicht versteht. Ja. Dann ist man wirklich tief in der Materie. Aber vieles versteht man gut. Und er hat an dieser Stelle, will ich ihn zitieren, er hat geschrieben, die Möglichkeit des Wollens ist vorhanden. Das Ich will das vom Gesetz Gottes Gebotene tun, kann das Gute aber nicht vollbringen, weil es nicht selbst handelt, sondern sein Handeln von der Sünde gesteuert wird. Das ist die Herrschaft der Sünde. Paulus konstatiert ist ein Fremdwort, heißt so viel wie stellt fest, Paulus konstatiert, für das Ich die totale Unfähigkeit zum Tun dessen, was die Tora als gut bezeichnet und fordert. Das Ich kann das Gute nur wollen, aber nicht vollbringen. Wenn wir einen Schwenker machen in den Philipperbrief, dann erinnert sich vielleicht der ein oder andere an diesen Vers, wo Paulus schreibt: Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch vollbringt beides. Das bewirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Das ist die Ausweglosigkeit der menschlichen Existenz. Selbst wenn wir wollten, könnten wir doch nicht das Gesetz und bis ins Letzte schon gleich gar nicht dem Willen Gottes entsprechen und tun. Die Frage, die sich hier stellt oder die man hier stellen kann, und Theologen stellen solche Fragen: Wer ist das Ich hier? Vielleicht ist euch das aufgefallen, wenn ihr mal blättert, Römer 7, ab Vers 7 tatsächlich. Was wollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Ab diesem Vers wechselt Paulus von der dritten Person, Singular oder Plural, also von er und ihr, von er und sie, genau, in die erste Person, Singular, ich. Und es zieht sich durch bis zum Ende Kapitel 7. Da ist von ich die Rede. Und jetzt könntet ihr natürlich denken, was ist denn das für eine Frage? Solche Fragen können nur Theologen stellen. Ja. Aber die Frage ist berechtigt und sie ist wichtig. Die Frage ist: Was ist die Identität dieses Ich? Was meint Paulus? Wer ist das Ich? Wer spricht hier? Ist keine Frage für euch, oder? Soll es aber sein. Ich zeige euch auch warum. Es gibt 4 Hauptinterpretationen, die nenne ich jetzt dann nachher auch. Es gibt noch ein paar mehr und es gibt auch Mischvarianten, auf das wollen wir uns jetzt gar nicht einlassen. Aber ich will euch mal die Problematik vor Augen führen, weil das ist wichtig, weil sonst muss ich mir überlegen, wie muss ich jetzt Römer 7 verstehen. Die erste Möglichkeit ist, und das ist vielleicht für uns die naheliegendste auch, Paulus spricht von sich selber. Paulus spricht sozusagen von sich in der Vergangenheit, in der Zeit, als er noch kein Christ war, in der Zeit vor seiner Bekehrung. Das klingt plausibel, das liegt nahe, aber es gibt eine Krux bei dieser Argumentation, und die ist meiner Meinung nach schon sehr gewichtig. Nämlich, wenn Paulus in Kapitel 7, Vers 9 schreibt: Ich lebte einst ohne Gesetz. Wie passt das da zusammen? Denn das kann eigentlich nicht sein. Es gibt nicht wirklich, außer vielleicht im Säuglingsbereich, aber das kann ja Paulus hier nicht meinen, es gibt sicherlich keinen Moment im Leben des Paulus und bevor er Christ wurde, unmittelbar bevor er Christ wurde, sowieso nicht, keinen Moment wahrscheinlich oder keine Phase, wo er nicht unter dem Gesetz lebte. Im Gegenteil. Nochmal Philipperbrief, Paulus schreibt, dass er im Gesetz untadelig war, als Jude, als Hebräer, als Pharisäer. Dass er sich also an dieser Stelle selber meint, kann aufgrund dieses Verses eigentlich nicht sein. Vielleicht meint er aber die christliche Existenz. Das ist die zweite Interpretationsmöglichkeit. Vielleicht spricht Paulus von uns als Christen. Von uns als Christen, von unserer christlichen Lebenswirklichkeit, von unserem Leben als Christ, jetzt sage ich es mal so, in der Spannung schon jetzt gerettet, aber noch nicht vollendet. Und das kennen wir ja alle. Also ich zumindest kenne das, ich will jetzt nicht für alle reden, aber Ich weiß auch, was gut und richtig ist und was ich tun will, aber mir gelingt es nicht immer, vielleicht zu selten. Spricht Paulus davon? Die Frage ist, wie passt aber dann das mit den Aussagen aus Römer 7, 14 zusammen? Römer 7, 14, wo Paulus sagt, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Wenn aber doch in Römer 6 und in Römer 8 davon die Rede ist, dass wir schon als Christen einen Herrschaftswechsel vollzogen haben und dass die Sünde nicht mehr über uns herrscht, sondern Christus über uns herrscht, wie kann es dann sein, dass wir jetzt nach Römer 7, Vers 14 unter der Sünde verkauft sind? Das passt in den gesamten Argumentationsgang des Paulus nicht hinein, den er in Römer 6 anbringt und mit Römer 8 dann das weiterführt. Das Alte und das Neue. Das spreizt sich, das widerspricht sich. Dann gibt es noch eine Variante, dass Paulus hier die Juden anspricht, vor allem die nicht-Jesusgläubigen Juden. Das Volk Israel, und das liegt auch nahe, denn er schreibt ja von dem Gesetz und so weiter und von diesen ganzen Dingen. Und jetzt sozusagen nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes zu sein, das könnte ja nahe liegen. Aber da ist dann die Frage, wie passt das zu den Aussagen aus Römer 5 zusammen, wo er von Adam her argumentiert, dass seit Adam, also schon vor dem Volk Israel und vor dem Gesetz, die Sünde für alle Menschen oder auf alle Menschen in diese Welt gekommen ist. Es gibt noch eine vierte Variante und die heißt, es ist im repräsentativen Sinne gemeint. Die gesamte nichtchristliche Menschheit. Repräsentativ bedeutet, das mache ich zum Beispiel auch manchmal in der Predigt, sonntags. Wenn ich zum Beispiel angenommen, ich würde übermorgen Greta Thunberg treffen, ja, und sie würde mir ins Gewissen reden und ich würde dann mein Leben komplett klimaneutral ausrichten, ja, dann heißt es, dann wäre das nicht autobiografisch, weil ich mit Sicherheit morgen nicht Greta Thunberg treffen werde. Ein Autogramm würde ich nehmen, aber ob ich dann mein Leben komplett ändern würde, das wäre nochmal was anderes. Aber im Sinne von, stellt euch vor, es würde so sein. Stellt euch vor, wir alle würden sie treffen und würden aufgrund dessen unser Leben total verändern. Dann wäre es repräsentativ. Das machen wir sprachlich, argumentativ. Und das scheint zumindest für Schnabel und auch für andere Ausleger die plausibelste Erklärung zu sein, dass Paulus beschreibt hier sozusagen die Existenz aller Menschen, die der Sünde hilflos ausgeliefert sind und von der Sünde beherrscht und kontrolliert werden. Das alte Leben ohne Jesus, gültig für alle Menschen, so wie in Römer 1 und Römer 2 auch auf alle Menschen abhebt, dass alle Menschen vor Gott schuldig sind. Es würde genau in diese Argumentation hineinpassen. Es ist nicht ganz leicht zu entscheiden, und da werden wir nachher dann auch nochmal drauf kommen, aber ich bin schon der Meinung, für diese Sicht der Dinge spricht einiges. Zumindest könnte man auch sagen, es spricht nicht so viel dagegen wie bei den anderen. Aber kann man ja vielleicht dann auch nochmal darüber diskutieren. So, das ist also das, was Paulus jetzt hier sagt vom alten Leben ohne Jesus. Und jetzt verbindet er diese beiden Kapitel von Römer 7, dieses Früher zum Heute, vom alten Leben ohne Jesus ins neue Leben verbindet, ich habe es ja vorhin schon auch gesagt, mit diesen beiden Versen am Ende Kapitel 7 und Anfang Kapitel 8. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch. Darum habe ich diese Übersetzung genommen, weil ich das so stark finde. Doch. Doch. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und jetzt vollzieht er eben genau diesen Schwenk hinüber. Was ist denn da passiert? Was ist durch das Kreuzesgeschehen Jesu passiert? Es gibt nun, merkt ihr, jetzt neue Existenz. Es gibt nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. So bindet Paulus diese beiden Kapitel zusammen. Und jetzt gucken wir uns das Kapitel 8 etwas näher an. Mein neues Leben im Geist. Ich will nochmal an den Themenabend 1 anknüpfen. Da habe ich so ein paar theologische Grundzüge genannt. Wenn ihr euch noch erinnert, es waren so 6 oder 7 oder 8 so verschiedene Dinge. Gott, Christus, Sünde, Gesetz, Rechtfertigung, Geist und so weiter. Und jetzt in diesen 2 Kapiteln kommen 2 davon, oder fast, man könnte auch sagen 3, nochmal etwas ausführlicher, die will ich nochmal in Erinnerung rufen. Das neue Leben in Christus. An Themenabend 1 habe ich gesagt, da ist nochmal dieser Herrschaftswechsel beschrieben. Jesus Christus ermöglicht einen Herrschaftswechsel für Sünder. Von der Herrschaft der Sünde zur Herrschaft der Gerechtigkeit Gottes. Von der Herrschaft des Gesetzes unter der Herrschaft des Geistes. Von der Herrschaft des Todes unter der Herrschaft des Lebens. Das ist einer dieser theologischen Grundzüge. Und der andere, der jetzt hier vor allem wichtig ist, ist das Thema des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, so habe ich damals gesagt, ist Gegenwart und Wirksamkeit des auferstandenen Herrn Jesus Christus in der Gemeinschaft der Glaubenden. Und wir haben uns das dann nochmal angeguckt, was ist mit dem Geist gemeint. Das ist immer der gleiche Geist, es ist der Geist Gottes, aber es ist genauso der Geist Christi, es ist immer der gleiche Geist, der Heilige Geist, der in uns das Heilswerk sozusagen wirksam macht, aufrichtet. Das Heilswerk Gottes ist das Heilswerk des Herrn Jesus Christus, wirksam gemacht durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und der Geist Gottes befreit die an Jesus Christus Glaubenden vom Gesetz der Sünde und des Todes und ermöglicht ihnen, nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist zu leben, denn er hat sie zu seinen Kindern gemacht. Das sind also jetzt die Zusammenhänge, und das ist jetzt das Spannende hier am Kapitel 8, dass es jetzt darum geht, dass die menschliche Existenz eine andere Möglichkeit durch Jesus hat zu leben, nämlich durch seinen Geist, der in uns das bewirken möchte und auch kann und vollbringen kann, was wir sonst aus eigener Natur, aus unserem eigenen Wesen heraus nie tun könnten. Das kann Gott durch seinen Sohn Jesus Christus im Heiligen Geist in uns bewirken. Trinitarisch ausgedrückt. Vater, Sohn und Geist. Im Römerbrief ist 36 Mal vom Geist im Sinne des Geistes Gottes die Rede, des Heiligen Geistes. Es gibt noch ein paar mehr Belege oder ein paar mehr Stellen, aber dann ist es im Sinne des menschlichen Geistes, zum Beispiel wenn Paulus schreibt, in meinem Geist und so weiter, also nach meinem Verständnis müsste es so und so sein. In diesem Sinne meine ich das hier nicht. Im Sinne des Heiligen Geistes oder im Sinne des geistlichen oder vom Geist Gottes gewirkten Lebens, geistlich, ist insgesamt 36 Mal im Römerbrief die Rede. Und allein in Römer 8, in diesem einen Kapitel von den 16, ist 21 Mal vom Geist Gottes oder vom Heiligen Geist oder vom geistlichen Leben in Christus die Rede. Ich habe das mal statistisch für alle Statistikfreaks mal ein bisschen hier aufgedröselt in ein Diagramm, die einzelnen Stellen. Es ist nicht mal in jedem Kapitel auch davon die Rede, aber man sieht ja ganz deutlich, die Häufung ist vor allem in Römer 8, dann auch nochmal am Ende in Römer 15. Ich habe es nicht überprüft, aber ich könnte mir denken, vielleicht sagt der Andreas Jägers in seiner Predigt in 2 Wochen was dazu, vielleicht auch deswegen, weil Paulus damit deutlich machen will, was der Geist Gottes in seinem Leben und im Leben der Gemeinde alles vollbracht hat und vollbringen möchte. Vielleicht deswegen die Häufung auch in Römer 15. Müssen wir mal nachgucken, könnt ihr mal als Hausaufgabe machen. Wichtig ist aber hier Römer 8, 21 Mal. Interessant ist auch, dass im Kapitel vorher, eben 7, inhaltlich diese starke Gewichtung des Geistes Gottes schon vorbereitet ist. In Römer 7, Vers 6, nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und dem gestorben, was uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Dieser Vers bereitet inhaltlich sozusagen schon das große Kapitel 8 im Blick auf den Geist Gottes vor. So, ich will es jetzt nochmal herunterbrechen und vielleicht wiederhole ich mich auch, aber ich glaube, das Thema ist einfach zu wichtig, dass wir schnell drüber hinweggehen könnten. Für Paulus ist klar, es gibt ein Vorher und ein Nachher. Es gibt aber auch ein Immer noch und ein Noch nicht. Ich werde es nachher etwas stärker noch erklären, aber es geht im Prinzip hier an dieser Stelle darum, um die Frage, die auch bei uns zumindest letztes Mal schon am Tisch aufgetaucht ist und die vielleicht auch bei euch aufgetaucht ist oder auftaucht oder mit der ihr schon ein Leben lang ringt. Die Frage ist doch, wenn ich jetzt mich bekehrt habe und wenn ich jetzt nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde lebe, sondern unter der Herrschaft des Geistes, warum lebe ich dann nicht ohne Sünde? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen steil. Ich könnte auch sagen, warum sündige ich dann trotzdem? Das ist doch der Kern der Frage, die vielleicht uns an der Stelle auf den Nägeln brennt. Und Paulus sagt eben, naja, es gibt zwei Seiten, eine Sicht von Gott her und eine Sicht von mir her, von uns her. Und die Sicht von uns heißt, ich bin immer noch Teil dieser Welt und diese Welt ist eine Welt voller Sünde. Johannes oder Jesus sagt es im hohenpriesterlichen Gebet, im Johannesevangelium Kapitel 17, man könnte das sozusagen umschreiben mit der Begrifflichkeit in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir sind immer noch in der Welt. Und auch wenn wir schon sozusagen bestimmt sind für eine neue Welt, für die Ewigkeit und für das Reich Gottes, leben wir in dieser Welt und gehört zu unserer Lebenswirklichkeit, nicht nur außerhalb von uns, sondern auch in uns, immer noch die Sünde. Das ist es immer noch. Und wir sind noch nicht erlöst. Erlöst schon, aber noch nicht vollendet. Ich greife jetzt wieder auf den Philipperbrief zurück. Ich weiß auch nicht, warum mir der so einfällt jetzt heute Abend die ganze Zeit, aber ich glaube, das passt so gut. Weil Paulus dann auch sagt, der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird es auch vollenden. Und dann ist nicht Schluss an dieser Stelle, sondern der Satz geht weiter. Der wird es auch vollenden, bis an den Tag Jesu Christi. Das steht da. Nicht mit 65 bin ich perfekter Christ und ab jetzt lebe ich sündlos. Nicht, wenn ich alle Engelszungen und alle Geistesgaben nach Römer 12 bis 14 habe. Nein. Paulus sagt, und wenn ich mit Engelszungen reden könnte und so weiter und hätte Liebe nicht, wäre alles tönendes Erz. Das ist noch nicht. Bis an den Tag Jesu Christi. Zu unseren Lebzeiten wird Christus dieses Werk nicht vollendet haben. Es wird vollendet sein in der Ewigkeit. Und um diese Problematik und um diese Spannung weiß Paulus natürlich. Und das greift er jetzt in Römer 8 auf. In drei großen Blöcken. Und er sagt, wir sind Kinder Gottes. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern wir sind Kinder Gottes. Das sind die Startvoraussetzungen für das neue Leben, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Punkt. Da gibt es nichts dran zu deuteln. Aber noch immer sind wir Sünder in einer sündigen Welt, aber wir sind schon jetzt bestimmt für die Herrlichkeit Gottes. Und wir sind, weil wir Kinder sind, das ist dann der Vers 17, weil wir hier schon Kinder sind, sind wir auch für die Zukunft oder für die Ewigkeit Erben der Herrlichkeit. Wisst ihr, die Kindschaft hier durch das neue Leben in Christus, ich sag's jetzt mal so, wie das Paulus hier mit dem Bet sagt. Weil ich der Sohn meines Vaters bin, kann sein, dass ich zu seinen Lebzeiten keinen Pfennig von meinem Erbe sehe. Kann sein. Aber in Zukunft, weil ich Kind bin, habe ich ein Anrecht auf das, was kommt, auf das Erbe. Und das meint Paulus hier. Vers 17. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Das macht es aus, weil wir Kinder Gottes sind. Punkt 1. Auch wenn es immer noch so ist, wie es ist, aber da ist schon etwas anders geworden im Status. Und bis es soweit ist, in der Zwischenzeit leben wir auf Hoffnung. Ne? Jetzt wird das Beispiel ja richtig griffig. Ja? Jetzt könnte man ja sagen, ja, ich hoffe schon, dass da ein bisschen was übrig bleibt für mich. Ne? Irgendwann mal so. Ja? Hoffnung, bis es soweit ist. Wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Noch nicht. Noch nicht in der Herrlichkeit, noch nicht geerbt. Auch Kinder Gottes, und jetzt will ich es wieder rückübertragen auf das, was Paulus meint, auch Kinder Gottes sind noch nicht im Himmel. Wir sind noch nicht perfekt. Und es gab leider in der Kirchengeschichte oder im Lauf der Christenheit immer wieder Menschen, die gedacht haben und auch gesagt haben, ich habe jetzt schon seit 3 Wochen meinen alten Adam nicht mehr gesehen. Und sie wollten damit zum Ausdruck bringen, schon 3 Wochen habe ich keine Sünde mehr getan. In Klammer, und haben dabei vielleicht übersehen, dass Hochmut und Überheblichkeit auch eine Sünde ist. Klammer zu. Das ist die Realität. Auch von uns als Christen. Aber weil wir Kinder Gottes sind und weil wir diese Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit und auf das Erbe haben, dürfen wir unseres Glaubens und unserer Erlösung und der Vollendung durch Christus gewiss sein. Heilsgewissheit, denn ich bin gewiss, dass, und ich habe jetzt diese ganzen Formulierungen ausgespart und einfach nichts dazu geschrieben, man könnte auch überhaupt nichts schreiben oder rein gar nichts oder egal was, ja. Denn ich bin gewiss, dass nichts uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Gott ist für uns. Das hatte doch Christus ein für alle Mal in unüberbietbarer Weise deutlich gemacht. Und deswegen bringt er uns auch durch diesen inneren Zwiespalt hindurch. Durch Zeit und bis ins Ziel, weil er für unsere Sünden gestorben ist. Das ist der Weg von Römer 8, der neuen Existenz in Christus. Vieles von dem, was ich jetzt hier habe, habe ich schon gesagt oder angedeutet. Das will ich jetzt auch nicht zu ausführlich mehr wiederholen. Durch Christus sind wir Kinder Gottes. Man könnte es noch ein bisschen aufdröseln in diesen einzelnen Abschnitten von Vers 2 bis 17. Kinder Gottes sind vom Geist Gottes bestimmt. Wir gehören zu Gott. Wir leben als Kinder Gottes auch geistlich und nicht mehr nach dem Wesen unserer alten Natur. Zumindest wollen wir das und versuchen das auch. Nochmal Philipperbrief, schaffe, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Das heißt also nicht, und das sagt der Paulus durchgängig durch den Römerbrief, das heißt also nicht, ja, dann lass uns doch auf Teufel komm raus sündigen. Nein, eben nicht. Das ist die falsche Schlussfolgerung. Sondern Kinder Gottes leben in einer Beziehung zu ihrem himmlischen Vater jetzt und in Ewigkeit. Durch Christus haben wir Hoffnung. Wir leben in dieser Spannung vom gegenwärtigen Leiden und der zukünftigen Herrlichkeit. Und dieses diesseitige, dieses jetzige Leiden, das drückt Paulus sogar literarisch aus, indem er drei Seufzer einbaut. Das ist mir noch nie aufgefallen. Aber dreimal ist vom Seufzen die Rede, die das zum Ausdruck bringt, dieses Leiden an den gegenwärtigen Verhältnissen meiner christlichen Existenz. Die Schöpfung seufzt, die ganze Schöpfung seufzt und sehnt sich nach Erlösung. Wir als Christen seufzen und hoffen, dass es bald ein Ende hat und Jesus wiederkommt und wir bei ihm sind. Und sogar der Geist Gottes vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen und tritt für uns ein. Ist doch sagenhaft. Mir fehlen die Worte, ehrlich gesagt. Christen warten mit der Schöpfung auf Erlösung und haben Hoffnung im Geist. Das ist dieser Hoffnungsaspekt. Und zum Schluss jetzt nochmal die Heilsgewissheit. Gott ist für uns, weil er seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Das ist das unmissverständliche Zeichen der Liebe Gottes. Und deswegen sind Christen von aller Beschuldigung und Verdammnis frei und frei gesprochen, weil Jesus gestorben ist und für uns seine Gerechtigkeit erwirkt hat. Und trotz allem Leiden und trotz aller Sünde, auch in unserer Lebenswirklichkeit, auch in unserem eigenen Leben, steht die Liebe Gottes zu uns über allem. Römer 8. Halleluja. Ich komme zum Schluss und will noch einmal diese Ebene, von der ich vorhin schon gesprochen habe, noch einmal uns vor Augen führen. Und der Text, der an dieser Stelle, den wir jetzt nicht lesen können, mehr aus zeitlichen Gründen, aber der für mich persönlich so sehr wichtig geworden ist, wo davon die Rede ist, ja, Gott, ich weiß, was du willst und ich kann so selten tun. Das zeigt meiner Meinung nach, oder Römer 7 und 8 zeigt noch einmal dieses, oder so muss ich sagen, wir wollen uns jetzt Römer 7 und 8 noch kurz unter diesem Aspekt anschauen, was das mit uns macht und was das für uns bedeutet. Das eine ist die theologische Ebene, die Sicht Gottes. Ich habe es mal die vertikale Dimension genannt. Die vertikale Dimension des Früher und des Heute heißt, aus Gottes Sicht bin ich schon gerecht, auch wenn ich noch sündige. Das hat mit Jesus zu tun, weil Jesus für mich eingetreten ist. Aber auf der vertikalen Ebene, in mir sozusagen selber drin, lautet die Spannung nicht früher und heute, sondern lautet die Spannung immer noch und noch nicht. Die Sünde ist zwar noch Lebenswirklichkeit, aber sie hat kein Anrecht mehr auf mich. Mir ist vergeben und ich kann immer und immer wieder um Vergebung bitten. Und diese beiden Dinge, diese beiden Dimensionen sozusagen, aus der Sicht Gottes einerseits und aus der Sicht meines eigenen Lebens in dieser Spannung, beschreibt Luther mit dem bekannten Begriff, und wenn man nicht Latein gelernt hat, dann kann man trotzdem vielleicht etwas, oder kennt man vielleicht diesen Begriff, simul justus et peccator. Das hat Luther schon verstanden, noch bevor er die Thesen angeschlagen hat an die Schlosskirche in Wittenberg. In seiner Römerbriefvorlesung hat er erkannt, wir sind eben beides, immer noch, solange wir nicht bei Jesus im Himmel sind, sind wir gleichzeitig beides, gerecht und Sünder zugleich. Simul, gleichzeitig, Justus, der Gerechte, also wenn ihr mal euer Kind Justus nennen wollt, dann ist es der Gerechte, ne? Das ist vielleicht nicht der allerspannendste Name, aber wartet noch 10 Jahre. Peccator würde ich eher sagen, wenn ihr Zwillinge hättet, ne? Also simul justus et peccator, zugleich gerecht und Sünder. Und damit fasst er eben genau das zusammen, was Römer 7 und 8 darstellt. Für ihn drückt sich in ihr die tröstliche Erkenntnis aus, wer an Christus glaubt, darf wissen, durch ihn bin ich gerechtfertigt, auch wenn ich immer noch sündige. Ich habe euch dieses Bild vorhin gezeigt mit diesen 4 Varianten, welches Ich ist hier eigentlich gemeint. Und ich habe gesagt, vieles spricht für dieses repräsentative Ich und es stimmt auch. Das stimmt auf dieser vertikalen Ebene zwischen Gott und mir, da stimmt es. Früher war es so und aus der Sicht Gottes ist es heute so, ich bin gerechtfertigt in Christus. Aber auf der horizontalen Ebene spüre ich etwas davon, dass es vielleicht auch diese Erklärung sein könnte. Dass es einfach noch etwas anderes gibt und ich in dieser Spannung leben muss und nicht davon rauskomme, solange nicht Christus mein Leben vollendet. Soweit Römer 7 und 8. Ich habe jetzt noch die eiserne Ration, die geht ganz schnell und dann haben wir noch Zeit zu Rückfragen und dann gucken wir, dass wir um 9:30 durch sind. Eiserne Ration heißt für mich Bibelverse auswendig lernen. Und ich habe das ja schon beim ersten Abend gesagt, ne, und habe da 2 genannt und ich habe wieder 3 Vorschläge, wenn ihr wollt, müsst ihr nicht, es wird nicht abgefragt oder sonstiges oder ihr egal, das könnt ihr machen oder nicht, aber ich finde es wichtig, weil ich merke, wie wir von diesem Wort Gottes leben. Und es hat jemand in der Gruppe, in der Bibellese-App-Gruppe geschrieben, oh, Römer 8, da gibt es ganz viele Verse zum Auswendiglernen. Und wenn ihr die Luther-Übersetzung hernehmt, ne, dann werdet ihr da ganz viele fette gedruckte Verse finden. Und die könnt ihr zum Teil ja alle schon. Und weil ihr die zum Teil ja schon alle könnt, und wenn ihr sie nicht könnt, solltet ihr die sowieso auswendig können, früher oder später. Habe ich 3 rausgesucht, oder zumindest 2, die nicht ganz so bekannt sind. Oder nicht fett gedruckt in der Luther-Übersetzung, die ich aber auch gut finde. Der eine ist Römer 7, Vers 6. Nun aber, ihr wisst, was das jetzt bedeutet, sind wir vom Gesetz frei geworden und dem gestorben, was uns gefangen hielt, sodass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Luther-Übersetzung, das macht es ein bisschen leichter, die ist einfach geschmeidiger, da können wir einfach locker auswendig lernen. Römer 8, Vers 10, wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Den lernt man in Römer 8 nicht so schnell auswendig, aber finde ich gut. Und natürlich, den muss man eigentlich gar nicht nennen, aber ich habe ihn extra auch mit einer anderen Übersetzung hier, Neue Genfer. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Soweit, ich lasse es mal da, damit ihr schon mal anfangen könnt, auswendig zu lernen und notfalls die Bibelstellen abschreiben. Aber jetzt wollen wir auch noch die Gelegenheit geben, um Fragen zu stellen. Vielleicht kann von euch jemand, wenn jemand eine Frage hat, mit dem Mikro durch die Reihen gehen, damit man auch das hören kann. Wer hat eine Frage oder eine Anmerkung oder vielleicht auch Unklarheit oder andere Ansicht? Kann ja sein, ne? Ich bin ja auch nur ein Mensch.
Also ich habe den Kommentar nicht ganz verstanden. Diese Einfügung, wo du von dem Ausleger gehört hast, dass jemand, der nach dem Fleisch lebt, gar nichts Gutes tun kann. Weil irgendwo, Gott hat uns ja erschaffen mit einem Gewissen und auch wenn ich nicht gläubig bin oder als Christ, wenn ich nach dem Fleisch lebe, kann ich ja trotzdem Gutes tun. Also der Zusammenhang hat sich mir nicht ganz erschlossen. Mhm.
Ja, ich glaube, der Akzent ist darauf, dass er sagen wollte, selbst wenn wir könnten, oder umgekehrt, wir wollen ja vielleicht, aber wir sind nicht fähig dazu, das Gute zu tun. Und das ist genau das, was wir auch im ersten Themenabend schon hatten. Da war die Frage sehr ähnlich. Es gibt doch immer noch Leute, die Gutes tun und so weiter. Es ist nicht im Horizont des Paulus. Der Paulus sagt, natürlich können Leute Gutes tun. Aber nicht, dass sie sozusagen unter oder frei werden von dem Gesetz der Sünde. Das kann sie nicht retten, das Gute. Ja? In diesem Sinne. Ja. Was noch? Römer 8 ist einfach wunderbar. Ja. Gut. Dann.
Darf ich noch?
Ja.
Du hast die horizontale Ebene beschrieben.
Ja.
Kannst du das Bild nochmal zeigen?
Ja.
Genau. Kann man jetzt sagen, dass auf der horizontalen Ebene ein Kampf zwischen Fleisch und Geist stattfindet?
Ja, ich würde es schon sagen. Ob man es jetzt so ausdrücken würde, findet man vielleicht im Galaterbrief ja auch entsprechende Stellen oder so. Aber es ist gut, dass du fragst, was das natürlich auch, was Luther hier sagt, das ist jetzt auf die Aussagen des Römerbriefes bezogen. Wir finden natürlich in der Bibel auch andere Stellen, die uns dazu ermutigen und auch ermahnen, nicht zu sündigen. Und dass wir dann auch danach leben. Also dass wir das nicht als eine Entschuldigung nehmen, sondern diesen Kampf auch annehmen. Und natürlich auch Versuchung oder Verführung auch widerstehen. In diesem Sinne würde ich sagen, ja, gibt es einen Kampf?
Ich glaube, spannend wird die Frage halt dann, wenn es letztendlich darum geht, welche Kraft an der Stelle wirkt. Also, ob Gott das macht oder ich im Grunde.
Ja.
Genau.
Ja, die Kraft des Geistes, von der Paulus hier in Römer 8 spricht oder auch im Galaterbrief. Ich glaube, du warst sogar mal, wo mich darauf aufmerksam gemacht hat, oder ich erinnere mich zumindest, als wir im Gespräch mal waren, die Kraft des Weinstocks, das ist nicht die Kraft, die aus uns selber rauskommt, das wäre wieder Herrschaft des Fleisches. Ja? Ich würde es wieder aus mir selber probieren wollen. Aber es ist natürlich schon auch ein Kampf. Ja? Ein Kampf auf dieser vertikalen Ebene, auf dieser horizontalen Ebene, den ich spüre, wenn ich merke, da klopft etwas an und verführt mich, genau das zu tun, was, von dem ich weiß, das will ich nicht und tue es trotzdem. Aber da eben gilt dann das andere trotzdem. Das gilt.
Ich glaube, da wird es halt praktisch an der Stelle.
Genau. Also,
weil man kann ja viel von vertikal, horizontal reden, aber
ja?
Es ist doch irgendwie abstrakt.
Gut, ja. Ahel?
Diesen Kampf kann ich dann eigentlich in dem Sinne bestehen, wenn ich einfach in der Verbindung mit Christus bleibe und im Alltag mit ihm in seiner Gemeinschaft lebe. Nur dann bin ich ja eigentlich dann gewappnet gegen die Sünde.
Ja. Es gibt ein Beispiel, ich habe es jetzt nicht bis ins Letzte durchdacht, ob das jetzt hier an der Stelle passend ist, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es passend ist. Das ist die Sache, wann wurde der Zweite Weltkrieg entschieden? Und die Historiker, glaube ich, sind sich an dem Punkt einig und die sagen, entschieden ist der Zweite Weltkrieg, wurde der Zweite Weltkrieg am sogenannten Decision Day, am Entscheidungstag, nämlich die Landung der Alliierten an der Normandie. Das riesige Bollwerk Hitlers und der Wehrmacht und die Hunderttausende, ich weiß nicht wie viele Soldaten, die über den Ärmelkanal an der Nordküste Frankreichs versucht haben, das Bollwerk zu durchbrechen und so Hitler und die Wehrmacht zurückzudrängen. Und das ist gelungen. Deswegen wird dieser Tag als Decision Day bezeichnet, weil das der kriegsentscheidende Tag war. Aber der Krieg war noch nicht vorbei an dem Tag. Es wurden noch viele Kämpfe gekämpft, sind noch viele Menschen ums Leben gekommen und es sind noch viele umgebracht worden und sind im Krieg geblieben. Aber entschieden ist es da worden. Und vielleicht ist es so ähnlich, obwohl ich jetzt diesen martialischen Vergleich und diesen historischen Vergleich nicht unbedingt jetzt hier 1:1 gleichsetzen möchte, aber durch das Kreuzesgeschehen ist die Sache für uns als Christen entschieden. Aber wir müssen trotzdem noch den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Bis dahin, dass es natürlich auch sein kann, dass mancher auf dem Weg und in diesem Kampf auch tatsächlich nochmal seinen Glauben verliert. Das schreibt der Paulus auch an verschiedenen Stellen, in den späten Briefen wird es auch deutlich, wenn davon die Rede ist, dass halt auch Leute wieder vom Glauben von Jesus abgefallen sind. Und dass die Sünde uns natürlich an der einen oder anderen Stelle vielleicht tatsächlich noch so bedrängt, dass man auch sagen könnte, sie beherrscht uns. Ja. Noch etwas? Gut. Dann haben wir heute wirklich was geschafft. Dank euch fürs Zuhören und wünsche euch noch einen guten Abend.
Ja, ich möchte euch jetzt noch für zwei Dinge einladen. Einmal zum nächsten Team.